DW Menschen und Märkte.
Das Duell mit den Strafzöllen. Kann Europa den Handelskrieg noch verhindern? Tödlicher Unfall. Eigentlich sollten autonome Autos die Sicherheit verbessern. Alles wiederverwenden. San Francisco will zur müllfreien Zone werden. Und aus eigener Kraft. Senegals Kinder sollen sich selbst eine Zukunft schaffen. Das sind unsere Themen in der Wirtschaft. Mein Name ist Insa Wrede. Donald Trump hat sich festgelegt. Er will Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte erheben. Schon ab Freitag sollen sie in Kraft treten. Europa passt das natürlich gar nicht. Und so sind diverse Politiker ausgezogen, um in den USA dafür zu werben, dass es für Europa Ausnahmen geben möge. Die große Frage ist also, wie sehr hat sich Trump wirklich schon festgelegt? Die Situation beobachtet mein Kollege Andreas Meyer-Feist aus Brüssel. Herr Meyer-Feist, hat sich im Zollstreit schon etwas bewegt?
Bewegt hat sich nichts. Im Gegenteil, die EU ist ja mit geballter Kraft nach Washington gereist. Peter Altmaier ist da, der neue Wirtschaftsminister, bisher schon mit dem heiklen Thema befasst in der geschäftsführenden Bundesregierung. Dazu noch die EU-Handelskommissarin, die ja sehr kämpferisch auftritt. Es geht ja nicht nur um Stahl und Aluminium, es geht um das, was die EU einen Handelskrieg nennt, also ein gegenseitiges Hochschaukeln aller möglichen Einfuhrzölle als Revanche für die Aktion der jeweils anderen Seite. Amerika nimmt diese Entwicklung in Kauf, nicht nur gegen den eigentlichen Adressaten China, sondern eben auch gegen Europa. America first bleibt der Leitspruch und die Gäste aus Europa bekommen das in Washington natürlich hautnah mit.
Einige Länder wie Australien haben es geschafft, dass sie nicht von den amerikanischen Strafzöllen getroffen werden. Was sind die Europäer bereit zu bieten, um einen Handelskrieg zu vermeiden?
Natürlich ist es für Brüssel die Frage, ob sie sich auf dieses Spiel einlassen muss. In Amerika weiß man nur, die EU-Kommission ist zuständig für dieses Thema, nicht die nationalen Regierungen. Die haben ihre handelspolitischen Kompetenzen ja voll und ganz an Brüssel abgegeben. Und das bedeutet eben auch für Peter Altmaier, er kann nicht mehr tun, als Lobbyarbeit zu leisten für die eigene Wirtschaft in Deutschland, was er ja auch fleißig macht. Die EU-Kommission möchte nicht als Bettler auftreten. Da hat man das Beispiel Australien als Negativbeispiel vor Augen. Australien hat mit einer tiefsten Verbeugung vor Trump erreicht, was das Land erreichen wollte. So weit will Brüssel nicht gehen und kann es auch gar nicht, weil Trump den Handelskonflikt ja mit Militärausgaben verknüpft hat. Er möchte die EU nicht unbedingt für ungerechte Zölle bestrafen, sondern für etwas ganz anderes, für die seiner Meinung nach ungenügenden Militärausgaben. Und auf so einen Deal kann und wird sich Brüssel natürlich nicht einlassen.
Europa verurteilt die USA und sieht sich selbst als Musterknaben, wenn es um Strafzölle geht. Dabei hat auch Brüssel schon Strafzölle gegen chinesische Billigstahlimporte verhängt. Wie passt das zusammen?
Es geht da um die Motive. Brüssel wirft China ja vor, seine Überangebote durch staatliche Subventionen unter dem Herstellungspreis in alle Welt zu liefern, also eigene Probleme auf andere abzuwälzen. Darunter leidet natürlich die europäische Stahlindustrie, aber auch die amerikanische. Das muss man ganz klar sagen. Es geht um Dumping. Das ist der Vorwurf an China. Die USA arbeiten mit einem anderen Motiv, mit dem Motiv der nationalen Sicherheit. Sowohl China als auch die Europäer würden die nationale Sicherheit gefährden. Für die USA ist es eine Frage der nationalen Sicherheit, dass eben eigene Stahlarbeitsplätze geschützt werden. Das ist der große Unterschied, den Europa natürlich nicht akzeptiert.
Wenn es nun zum Handelskrieg kommt und Europa und die USA sich gegenseitig mit Zöllen traktieren, wen würde das am stärksten treffen?
Sicher hätte Europa zu leiden, wenn es bei den Zöllen auf Stahl und Aluminium nicht bleibt. Donald Trump denkt ja daran, auch deutsche Autoimporte drastisch zu verteuern, ganz einfach, weil er nicht so viele Mercedes und Porsche auf amerikanischen Straßen sehen will. Das wäre die nächste Stufe der Eskalation. Die würde enden mit einer Klage vor der Welthandelsorganisation gegen Amerika. Da hat man aber noch nie gegen Amerika entschieden. Wenn sich Trump tatsächlich auf die nationale Sicherheit beruft und nicht auf eigene wirtschaftliche Vorteile. Das heißt, die Mittel der Europäischen Union gegen die Vereinigten Staaten effektiv vorzugehen, die sind sehr begrenzt.
Das war eine Einschätzung meines Kollegen Andreas Meyer-Feist zum drohenden Handelskrieg mit den USA. In den USA ist eine Frau von einem Auto angefahren worden und später an den Verletzungen gestorben. So traurig das auch ist. Es wäre normalerweise wohl nur eine kleine Meldung in einer Lokalzeitung gewesen. Bei diesem Unfall ist jedoch das Besondere, dass ein selbstfahrendes Auto den Unfall verursacht hat. Es ist der erste tödliche Unfall mit einem autonomen Auto. Dabei sollen solche Autos eigentlich für wesentlich mehr Sicherheit sorgen. Etwa 90% der Verkehrsunfälle werden durch Fehler von Menschen verursacht. Der jetzige Unfall dürfte einige Folgen haben, meint Katharina Wilhelm.
Wer in den Straßen rund um San Francisco unterwegs ist, dem dürften sie schon begegnet sein. Selbstfahrende Autos von Google oder Apple, meist in weiß mit einem Firmenlogo und Kameras auf dem Dach. Nicht nur im Silicon Valley werden sie als die Zukunft des modernen Straßenverkehrs angesehen. Sollen sie doch sicherer sein als die von Menschenhand gesteuerten Fahrzeuge. Doch an dem Traum des fahrerlosen Fahrens wird nun heftig gerüttelt.
After a deadly accident in Arizona, Uber is confirming to us that it's pausing those programs in San Francisco. Tempe, Arizona Police, they're investigating a deadly crash involving a self-driving Uber vehicle.
In Tempe, Arizona hatte es am Sonntag einen tödlichen Zusammenstoß mit einem selbstfahrenden PKW von Uber gegeben. Nach Polizeiangaben war dabei eine 49-jährige Frau ums Leben gekommen. Hinter dem Steuer des Uber-Fahrzeuges habe sich noch eine Person befunden, der Wagen sei aber komplett im Selbstfahrmodus unterwegs gewesen, so die Polizei. Uber kooperiere mit den Ermittlern, um den genaueren Hergang zu rekonstruieren. Über Twitter drückte das Unternehmen sein Beileid aus. Der Konzern will zunächst alle Tests mit autonom gesteuerten Fahrzeugen stoppen. Der Unfall könnte einen großen Rückschritt für das autonome Fahren bedeuten, glaubt der Technikjournalist Mark Gurman von Bloomberg.
And that pause obviously is a big setback for Uber, not only from a technological perspective, but also the perspective of people being afraid to use.
Nicht nur technisch ist das ein Rückschlag, auch die Menschen werden nun wohl mehr Angst haben, von selbstgesteuerten Autos umgeben zu sein. Der tödliche Unfall kommt tatsächlich zu einem kritischen Zeitpunkt für den entstehenden Fahrzeugsektor. Dutzende Firmen von Googles Tochterfirma Waymo bis Apple, aber auch deutsche Autohersteller wie Mercedes testen in den USA autonomes Fahren. Im Silicon Valley, aber vor allem in Arizona, probieren die Firmen aus, wie die Mobilität von morgen aussehen könnte. Denn in Arizona brauchen selbstfahrende Fahrzeuge keine Sondergenehmigung, nur eine Standard-Kfz-Zulassung. Bisher aber werden noch keine Autos komplett alleine auf öffentliche Straßen geschickt, erläutert Mark Gurman bei Bloomberg.
The wrinkle there is that all of these cars actually have a human driver behind the wheel. So if there are issues, they're able to, you know, slam the brakes or hit a module on the in-car computer to avoid any issues.
Hinter dem Steuer sitzt bisher immer noch ein Mensch, der im Notfall eingreifen kann, um Unfälle zu vermeiden. Warum in Tempe der Fahrer des Wagens nicht eingegriffen hat oder nicht konnte, das wird untersucht. Der Bundesstaat Kalifornien wollte im April das Fahren auf öffentlichen Straßen auch ohne menschlichen Co-Piloten zulassen. Ob das tatsächlich der Fall sein wird, das bleibt abzuwarten. Der Uber-Unfall wird sich sicherlich auch auf die politische Diskussion rund um das autonome Fahren auswirken. Denn erst am Freitag hatten Uber und die Google-Tochter Waymo an den Kongress in Washington appelliert, die Entwicklung selbstfahrender Autos mit entsprechenden Gesetzen zu fördern. Dabei hatte es von Seiten einiger Demokraten Sicherheitsbedenken gegeben. Möglicherweise müssen die Entwickler des autonomen Fahrens nun erst einmal auf die Bremse treten.
Ein tödlicher Unfall in den USA könnte das autonome Fahren ausbremsen. Ein Beitrag von Katharina Wilhelm. Um Herr über die Berge von Müll zu werden, trennen die Deutschen ihren Abfall eifrig. Es gibt grüne Tonnen für Biomüll, blaue für Papiermüll, gelbe für Plastikmüll und graue für den Rest. Alles, was nicht in der grauen Tonne landet, soll recycelt werden. In San Francisco will man noch einen Schritt weitergehen. Auch dort trennen die Bewohner ihren Müll. Damit nicht genug? Außerdem wurden die Restmülltonnen verkleinert, damit die Bürger ihren Müll noch sorgsamer trennen. Und bald soll es aber überhaupt keinen Restmüll mehr geben. Zero Waste, null Abfall. Markus Schuler hat sich auf die Spuren des Mülls begeben.
Das Pier 96 am Hafen von San Francisco dürfte in keinem Reiseführer zu finden sein, denn dort stinkt es. Wir sind in einer riesigen Halle. Sie ist 19.000 Quadratmeter groß und vielleicht 30 Meter hoch. Zur einen Seite sieht man durch die Hallentore auf die Bucht von San Francisco. Mehr als 600 Tonnen Recyclingmüll werden hier täglich angeliefert. Das hier ist das erste Sortierband. Es ist zwischen 25 und 30 Meter lang. Hier gibt es allein 14 Sortierpositionen. Damit ist es das längste Band in Nordamerika. Wir können experimentieren und bestimmte Materialien gezielt auswählen. Robert Reed ist Pressesprecher von Recology. Das ist das Recyclingunternehmen von San Francisco und mehrerer angrenzender Gemeinden. Vor uns liegt eine Anlage mit Förderbändern und Maschinen, die den Müll scannen, rütteln oder mit Druckluft aussortieren. Sie ist eine der modernsten und größten in den USA. 30 bis 40 Personen stehen an Bändern und sortieren nochmals von Hand nach. Diese Maschine zerkleinert zum Beispiel Glasabfälle. Daneben werden Flaschen und Kartonagen voneinander getrennt. Robert Reed. Das Material hüpft auf diesen kleinen Rädern. Kurzzeitig wird die Schwerkraft ausgehebelt. Das leichte Papier fliegt nach oben, Flaschen und Dosen fallen runter. San Francisco will bis in 2 Jahren die Restmülltonne verbannen. Zero Waste, null Abfall, heißt das Ziel. An die 90% des Mülls von San Francisco wird mittlerweile schon recycelt. Die restlichen 10% gehen auf die Mülldeponie. Umgerechnet 35 Euro bezahlt ein Haushalt im Monat für die Abfallentsorgung. Auf Verbrennungsanlagen verzichtet man, ganz bewusst. Ein Grund?
Recycling creates 10 times more jobs.
Recycling schafft 10-mal mehr Arbeitsplätze als eine Deponie oder eine Müllverbrennungsanlage. Das ist ein wichtiger Punkt.
That's a very important fact.
Das Abfallunternehmen Recology ist eine Art Kooperative. Die Mitarbeiter verdienen überdurchschnittlich gut. Jeder, der hier anfängt, wird automatisch zum Teilhaber des Unternehmens. Zwischen 25 und 30 Euro verdient man pro Stunde am Fließband. 3 Mülltonnen gibt es in der Stadt. Blau für Recycling, also Glas, Plastik, Papier, Kartonagen, grün für Kompost und schwarz für Restmüll. Seit September tauscht Recology alle schwarzen und blauen Tonnen in San Francisco aus. Die Haushalte bekommen gerade doppelt so große Recyclingtonnen. Dafür haben wir die Größe der Restmülltonne halbiert. Ergebnis? Deutlich weniger Restmüll und eine um 10-15% gestiegene Recyclingquote. Das Müllunternehmen setzt vor allem auf Öffentlichkeitsarbeit. Die wichtigsten Adressaten sind Schüler, von der Grundschule bis zur Highschool. Sie sind die grünen Botschafter in die Haushalte. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Eltern ihren Kindern zuhören, wenn die ihnen etwas beibringen, wenn man etwas gemeinsam macht. Zum Beispiel, wie man Lebensmittelabfälle richtig kompostiert. Hauptproblem für unsere Müllberge seien die Hersteller von Konsumgütern, sagt Reed, Getränkefirmen und ihre Plastikflaschen. Unsere Großeltern sind früher mit leeren Gläsern und Glasflaschen in die Lebensmittelgeschäfte gegangen und haben sich dort ihre Produkte abgefüllt, meint Reed. Mittlerweile erlauben das auch einige große Supermarktketten in San Francisco. Unsere Großeltern lebten einfacher und mehr in Harmonie. Jetzt ist alles voller Werbeanzeigen und Konsum. Die Verantwortung für einen Teil dieser Verpackungen und Produkte wird auf die Gesellschaft abgewälzt.
Eine Stadt ohne Abfall. Markus Schuler über den großen Plan von San Francisco. In Dakar, der Hauptstadt von Senegal, sind Straßenkreuzungen so etwas wie Supermärkte. Denn wenn die Ampeln auf Rot schalten, gehen viele Kinder und Jugendliche von Auto zu Auto und versuchen den Fahrern schnell etwas zu verkaufen. Wasser, Obst, Lenkradbezüge oder Telefonguthaben. Für die Schule haben die Kinder meist keine Zeit mehr und daher auch keine Perspektive, eines Tages irgendwo anders zu arbeiten als auf der Straße. Eine Initiative will diesen Kindern aus dem Teufelskreis helfen. Voraussetzung? Disziplin, Sparsamkeit und klare Ziele. Jens Borchers berichtet.
Ein Raum, ein großer Tisch, eine Tafel mit vielen Zahlen. Delphine ruft einzelne Kinder und Jugendliche auf und fragt, wie viel sie im vergangenen Monat gespart haben. Es sind winzige Summen, die Delphine zugerufen werden. 20 oder 50 Euro Cent, 1 Euro vielleicht. Aber für die Kinder und Jugendlichen, die hier über ihre Ersparnisse berichten, für sie ist das viel Geld. Sie sparen über Jahre hinweg. Worauf? Wozu? Delphine bringt es auf diesen Punkt. Um unsere Zukunft vorzubereiten, sagt die 15-Jährige. Im Kreis dieser Kinder und Jugendlichen in einem Stadtteil der senegalesischen Hauptstadt Dakar trägt Delphine Verantwortung. Sie ist Supervisorin in diesem Projekt Initiative für Veränderung. Das bedeutet, sie betreut andere, sie trifft sich regelmäßig mit ihnen, sie gibt Tipps, sie hört sich ihre Sorgen an und ihre Träume von der Zukunft. Ich will Polizistin werden, sagt ein Mädchen, und deshalb tue ich mein Bestes, damit das klappt. Alle haben hier ein klares Ziel. Aysata träumt davon, eine eigene Schneiderei im Stadtteil zu eröffnen. Sie ist 21 Jahre alt. Die Eltern hatten nicht genug Geld, um sie auf eine gute Schule zu schicken. Vor 3 Jahren hat sie dann von der Initiative für Veränderung gehört. Wie? Jugendliche der Initiative sind hier im Stadtteil von Tür zu Tür gegangen und haben davon erzählt. So habe ich davon gehört und bin hierher gekommen. Aysata war schüchtern, sagt sie, unsicher. Sie war nicht in der Lage, vor anderen Menschen etwas zu sagen. Das ist vorbei. In der Gruppe haben sie diskutiert, was sie für ein Berufsziel anpeilen könnte, trotz der schlechten Schulbildung. Sie haben ihr von den Sparbüchern erzählt, die alle hier haben und auf die sie regelmäßig kleine Beträge einzahlen. Njaya Sen leitet das Projekt seit 4 Jahren. Die resolute Frau achtet darauf, dass die Kinder und Jugendlichen möglichst viel selbstständig machen. Als Aysata beschlossen hatte, auf eine eigene Schneiderei hinzuarbeiten, da musste sie erst mal Informationen einholen, sagt Projektleiterin Sen. Das Kind muss sich bei den Schneidern hier im Stadtteil erkundigen, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Welche Probleme gab es? Wie viele Schneider beschäftigen sie? Und sind hier nicht schon genug Schneidereien? Mehr als 500 Kinder und Jugendliche sind Mitglieder dieser Gruppe der Initiative für Veränderung. Straßenverkäufer, Schüler, junge Bettler oder eben Auszubildende wie Aysata. Sie lernt gerade das Schneiderhandwerk in einem kleinen Betrieb. Und sie hat schon einiges Geld angespart, um dann nach der Ausbildung investieren zu können. Teilweise erarbeiten sich die Kinder und Jugendlichen das Geld selbst. Teilweise sparen sich ihre Eltern etwas ab. Das Wichtige, sagt Projektleiterin Jaya Sen, ist, sie lernen, ein Ziel zu formulieren und es konsequent zu verfolgen, mit Hilfe der ganzen Gruppe. Wenn sie ihr eigenes Projekt starten, es selbst mitfinanzieren, dann funktioniert es. Wir haben hier viele Projekte gesehen, die von Spendern bezahlt wurden. Das hat nicht geklappt. Aber mit unserem Ansatz haben wir schon viele Erfolge gesehen. Erfolge, das sind Jugendliche, die jetzt ihren eigenen kleinen Stand haben und Obst oder Gemüse verkaufen. Oder diejenigen, die eine kleine Schneiderei eröffnet haben. Sie arbeiten, verdienen eigenes Geld und müssen nicht betteln gehen. Davon träumen die Kinder und Jugendlichen der Initiative für Veränderung in Dakar.
Mit diesem Beitrag von Jens Borcher sind wir am Ende unserer Sendung. In der Technik war Christoph Grove und am Mikrofon verabschiedet sich Insa Wrede. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.